So, nachdem wir jetzt die Technik installiert haben, die unterstützt, dürfen wir euch ganz herzlich begrüßen. Also, dieser Workshop für Evangelisation mit der Johannes Schlederer und ich werden ihn zusammen halten.
Ja, also, ich bin gebürtig aus Altötting, war jetzt vergangenes Jahr in Passau im Propedeutikum und bin jetzt seit einer Woche in Regensburg und mache mich gerade auf den Weg des Theologiestudiums. Und warum evangelisieren? Für mich persönlich ist es ein Thema, das mir total wichtig ist, weil ich selber mit Jugendarbeit und so viel in dem Bereich unterwegs bin und hoffe, dass ich einfach aus dem, was ich selber zum Beispiel bei Jüngerschaftsschulung und so schon lernen habe dürfen und aus der eigenen Erfahrung auch was mitgeben darf.
Also, mein Name ist Rosalinde Meusburger. Ich bin in Altötting seit 8 Jahren jetzt in Österreich. Ich bin in der Ehelosigkeit Gott geweiht in der Gemeinschaft Emanuel. Und durch die Gemeinschaft Emanuel hatte ich auch viele Möglichkeiten und Chancen, auch verschiedenste Evangelisationsprojekte mitzuerleben, zu gestalten. Ich habe selber eine Jüngerschaftsschule gemacht, die Evangelisationsschule, Emanuel School of Mission heißt sie. In Frankreich war ich selber 4 Jahre im Leitungsteam in Altötting in dieser Schule und habe in einer Pfarrei gearbeitet, 6 Jahre, wo wir ganz viele, also multikulturelle Pfarrei, vieles versucht haben und Neues ausprobiert haben. Und auch 3 Jahre in der Akademie der Evangelisation war ich, also durfte ich wirklich schon einiges erleben und vielleicht auch, wenn ich das gerade einiges weitergeben kann, genau zu diesem Thema, in Erfahrungsschätzen.
Euch bitten, dass wir erst einmal, bevor wir jetzt richtig anfangen, miteinander beten um den Heiligen Geist, für uns beide, dass wir die richtigen Worte haben, die euch ansprechen und für uns alle, dass wir uns gegenseitig vielleicht auch bereichern können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus, wir wollen dich jetzt um deinen Heiligen Geist bitten, für diesen Workshop, für uns alle, die wir auf dem Weg sind, Suchende nach dir suchen und wie wir anderen von deiner Liebe und von unserem Glauben Zeugnis geben können. Erfüllt uns mit deinem Heiligen Geist. Mutter Gottes, du Braut des Heiligen Geistes, wir wollen dich um deine Fürsprache bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit des Heiligen Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ich darf jetzt mal den Anfang machen, einfach um Grundlagen ein bisschen mitzugeben. Viele von euch, ihr seid ja schon tief drin, aber ich hoffe, auch für euch sind einfach ein paar neue Dinge noch dabei. Ich werde sehr viel auch mit der Bibel arbeiten, weil das Wort Gottes ein unglaublicher Schatz ist. Und letztendlich Jesus Christus ist das eigentliche Vorbild für uns, wie wir evangelisieren können. Die 12 Jünger Jesu, die Apostel, die Jesus berufen hat, das waren natürlich die, wo in seinem nächsten Kreis gewesen sind. Aber gleichzeitig lesen wir immer wieder von vielen anderen Jüngern, die Jesus berufen hat. Und ich möchte jetzt am Beispiel vom heiligen Philippus ein bisschen meine nächsten Gedanken ausführen. Es gibt 2 Philippus in der Bibel. Das eine ist der Apostel und das zweite ist einer der Jünger. Und im Lukas-Evangelium, ich habe die Bibelstelle mit dabei, da lesen wir: Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Also diese 72 Jünger, die haben ganz viel vorbereitet von dem, was Jesus selber tun wollte. Und vom Philippus lesen wir im Zusammenhang mit dem Stephanus. Das war einer derjenigen, die praktisch so Art Diakone waren. Diakone haben ganz stark einfach auch das Dienende im Blick gehabt. Und der Philippus ist eigentlich einer, der jetzt nicht so bekannt ist, wenn man den mit den Aposteln zum Beispiel vergleicht. Seine eigentliche Sternstunde, die kam so im 8. Kapitel von der Apostelgeschichte, wo es darum geht, wie der Engel den Philippus geführt hat und in eine einsame Gegend. Und da war gerade dieser Hofbeamte im Wagen unterwegs gewesen und der Hofbeamte hat das Wort Gottes gelesen, dem Propheten Jesaja. Aber er war doch ein Suchender und hat ganz viel nicht verstanden von dem, was er da eigentlich gelesen hat. Und der Geist Gottes hat den Philippus genau zu ihm geführt, weil er jemanden braucht hat, der ihn einleitet, der ihm erklärt, was denn das eigentlich bedeutet. Und der Philippus hat dann eine Gabe gehabt, dass er eben das auslegen hat können, was im Jesaja gestanden ist, aber was eigentlich schon auf Jesus Christus bezogen war. Und das Unglaubliche, was wir da lesen, er hat dann so erzählt von Jesus Christus und dieser Hofbeamte ist immer mehr begeistert gewesen und dann bleibt der Wagen stehen, dann war da eine Wasserstelle und was sagt dann der Hofbeamte? Hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Wege? Also das ist natürlich unglaublich, wird wahrscheinlich in den meisten Fällen bei uns nicht ganz so einfach gehen, aber er ist ein Beispiel für uns, weil er nicht Rücksicht genommen hat auf die Person oder ob das jetzt schon ein Jude ist oder noch ein Heide oder wie auch immer, sondern der hat ihm einfach frei das Wort Gottes verkündet. Und dieser Philippus hat drei Eigenschaften, die ich jetzt herausgreifen will. Wie schon gesagt, er war bereit, das Evangelium den Menschen mitzuteilen, die es noch nie gehört haben. Zweite Eigenschaft, Philippus wollte einfach Gott dienen, egal wie. Also er hat sich einfach ganz zur Verfügung gestellt, im Dienst an den Bedürftigen, als Diakon, aber er war praktisch offen, wohin Gott ihn da führen möchte. Und der dritte Punkt, er war ein ganz normaler, eifriger, treuer Jünger Jesu. Er war nicht einer der Großen und trotzdem hat er durch seine Art Großes bewirkt. In Markus Kapitel 16 lesen wir, was Jesus uns gesagt hat. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Also nochmal zurück vielleicht zum ersten Teil. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Also dieser Auftrag Jesu gilt wirklich allen. Und wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre das Christentum wohl ziemlich rasch ausgestorben, wenn man von vornherein ausgewählt hätte, wer jetzt von der frohen Botschaft erfahren darf und wer nicht. Mittlerweile gibt es knapp 2,2 Milliarden Christen auf der ganzen Welt. Und dieser Auftrag Jesu ist nicht für die Apostel allein oder für die damals mit ihm gegangen sind bestimmt, sondern der geht durch alle Zeiten an jeden von uns ganz persönlich. Ich möchte aus dem Katechismus eine Stelle rausziehen. Und zwar ist es aus dem Vorwort. Wer mit der Hilfe Gottes den Ruf Christi angenommen und ihm in Freiheit entsprochen hatte, wurde durch die Liebe zu Christus gedrängt, die Frohbotschaft auf der ganzen Welt zu verkünden. Dieses von den Aposteln erhaltene kostbare Vermächtnis wurde von ihren Nachfolgern treu bewahrt. Alle an Christus Glaubenden sind berufen, es von Generation zu Generation weiterzugeben, indem sie den Glauben verkünden, ihn in brüderlicher Gemeinschaft leben und in der Liturgie und im Gebet feiern. Also das fasst eigentlich ganz toll zusammen, was dieser Auftrag an uns bedeutet. Und noch ein kurzes Wort zum Begriff der neuen Evangelisierung. Da war ja Johannes Paul II. Der Erste, der den eigentlich so richtig geprägt hat. Und was auch damals relativ neu war, dass nicht nur die Geistlichen oder vor allem auch die Priester in der Verkündigung sind und den Glauben weitergeben, sondern wirklich alle. Und das ist eigentlich auch irgendwo das Schöne. Mir persönlich macht es total viel Mut, dass man kein bekannter Redner sein muss oder Kirchenführer, dass man nicht einmal theologisch sein muss und dass Gott nicht nur stark extrovertierte Menschen beruft oder jene mit einem besonderen Talent für Evangelisation, sondern wirklich jeden. Und das ist ein wunderbares Vertrauen eigentlich, das Gott in uns setzt, dass wir an dem teilhaben dürfen, dass wir von dem weitergeben dürfen, was er uns in diesen 3 Jahren, wo er auf Erden gewirkt hat, alles mitgeben hat. Und ganz schön steht es auch nochmal im päpstlichen Schreiben vom Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, wo es über die Freude des Evangeliums geht. Die neue Evangelisierung muss ein neues Verständnis der tragenden Rolle eines jeden Getauften einschließen. Diese Überzeugung wird zu einem unmittelbaren Aufruf an jeden Christen, dass niemand von seinem Einsatz in der Evangelisierung ablasse. Ja. Wir haben schon das gehört von den 72 Jüngern, die Jesus ausgesandt hat. Und wir lesen da, dass die Ernte groß ist, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Ihr kennt sicherlich dieses Bild vom Salz, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und ein schönes Bild dafür ist auch, wenn man das Salz in die Suppe gibt, dann wird die ganze Suppe zu einem köstlichen Gericht. Aber wenn das Salz fehlt, dann fehlt das Wesentliche. Und wenn man das Salz jetzt in die Suppe schmeißt, dann sagt das Salz nicht, ich möchte jetzt nur da irgendwo an einem bestimmten Fleckerl bleiben und der Rest der Suppe bleibt so irgendwie, sondern das Salz gibt sich an die ganze Suppe. Also das ist nur ein Bild dafür, wie wir eigentlich sein sollen, dass wir nicht nur bei uns bleiben sollen und unseren Glauben privat leben, sondern dass wir wirklich auch von dem weitergeben, was uns selber eigentlich erfüllt. Bitte.
Ja, wo denn das hier? Das ist ja das, wo ich gesagt habe. Du gehst aus mit deinem Geist und wirklich ganz harmlos und dann wird nicht mit Schmerz durchgeführt. Ich glaube, wenn du im zweiten Teil kommt der zweite oder dreifach ist ein. Ja.
Ja.
Sie stimmt alles, was sie sagen. Aber das ist wirklich Theorie, weil draußen.
Ja. Vielleicht können wir es so machen, dass wir die Frage nochmal aufgreifen, wenn sie es nicht schon klärt. Und ich mache einfach noch ein bisschen die Basis, auch wenn es gerade noch sehr theoretisch ist, aber dass wir auch das ein bisschen verstehen von den Ursprüngen einfach nur so. Genau. Also, genau. Wenn wir alle aufgerufen sind, zu evangelisieren, unseren Glauben weiterzugeben, dann ist jetzt genau die Frage, warum sind dann noch nicht alle gläubig? Oder warum interessiert es die noch nicht? Und da möchte ich auf, ich nenne es jetzt mal allgemein, Motivation kommen. Die Motivation, Jesus persönlich zu kennen. Und da kann uns auch der Katechismus wieder weiterhelfen. Wer mit der Hilfe Gottes den Ruf Christi angenommen und ihm in Freiheit entsprochen hatte, wurde durch die Liebe zu Christus gedrängt, die Frohbotschaft auf der ganzen Welt zu verkünden. Also sprich, wir können nur Feuer weitergeben, wenn wir selber entzündet sind. Wenn wir selber noch nicht die Liebe Gottes erfahren haben, dann ist es relativ schwierig, dass wir von dem, was wir weitergeben, ja, auch wirklich andere entzünden können. Das soll auf keinen Fall jetzt irgendwie wertend sein oder so, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin, dann kann ich wen anders auch nicht davon überzeugen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, das lassen wir jetzt mal weg. Der Kardinal Leo Suenes aus Belgien, der hat mal gesagt, viele Menschen in Europa wurden sakramentalisiert, aber noch nicht evangelisiert. Also ich glaube, ich muss nicht viel dazu erklären, aber ein sehr prägnanter, fast ein bisschen provokanter Satz, weil ich glaube, dass das einfach auch unsere Situation, die wir gerade so erleben, ziemlich gut widerspiegelt. Es gibt so viele, die irgendwie getauft sind, aber eigentlich von ihrem Glauben nichts wissen und schon gar nicht irgendwo den Wunsch und die Sehnsucht haben, andere an diesem Glauben teilhaben zu lassen. Und das ist so ein bisschen mit einem Bild gesprochen, wie wenn ich mir jetzt bei einer Fotoausrüstung einen Satz teurer Objektive kaufe, wenn ich einen Blitz habe und ein Stativ und alles, was man zum Fotografieren braucht, aber den eigentlichen Foto, das Gehäuse habe ich nicht. Und und alles, was wir selber haben, alle Erfahrungen des Glaubens, alle Besitztümer, Hoffnungen und Träume, sind eigentlich dann erst wahrhaft sinnvoll, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, so wie es unser Bischof so oft sagt. Also was motiviert zur Evangelisation? Unser himmlischer Vater, der wartet drauf, dass wir selber mal einfach zu ihm zurückkehren, wo wir vielleicht selber uns ein Stück weit von ihm entfernt haben. Dass wir uns wirklich von dieser Vaterliebe überschütten lassen. Und eigentlich, wenn wir immer mehr ihm ähnlich werden, dann glaube ich, werden wir selber anfangen, dass wir Trauer empfinden über alle Menschen, die nicht auf diesem Weg sind. Die Gott selber noch nicht erkannt haben. Und Gott hat den Wunsch, dass niemand in Ewigkeit ohne ihn leben soll. Und Gott sehnt sich danach, dass jeder gerettet wird. Und Gott braucht uns. Aber gleichzeitig, echte Liebe basiert einfach auf Freiwilligkeit. Es gehört leider auch dazu, dass sich Menschen dafür entscheiden, dass sie sagen, damit möchte ich jetzt zumindest momentan nichts zu tun haben. Und trotzdem wird Gott einfach um uns werben, versuchen in unser Leben einzugreifen. Und das ist einfach ganz oft durch Menschen, die er uns oder wir als die Menschen anderen über den Weg schickt, um von ihm zu erzählen. Weiter geht's. Das überspringen wir mal. Dieser Punkt, zu allen Völkern zu gehen, alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Ich glaube, den können wir jetzt auch überspringen, das habe ich schon genügend gesagt. Eine ganz wichtige Schlüsselrolle des Evangeliums ist, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann kommt's, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Also liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir haben schon so oft gehört, aber wie schaut's dann konkret aus in unserem Leben? Einfach die Frage, wo ich euch einladen möchte, dass jeder sich das selber einfach mal fragt. Können wir wirklich jeden einfach so annehmen, wie er ist? Versuchen wir andere mit den Augen Gottes zu sehen? Ja, auch Fehler nachzusehen oder einfach auch geduldig zu sein, wenn sie noch nicht so weit auf diesem Weg sind, wie wir selber vielleicht schon sind. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir, wenn wir den Glauben weitergeben wollen, nicht so sehr am Anfang erst einmal über den Glauben reden sollen, sondern uns auch ernsthaft für die Menschen interessieren sollen. Ich habe das schon öfters erlebt, echtes Interesse ist wie ein Schlüssel, dass die Menschen ihr Herz aufmachen. Und oftmals ist es gar nicht so sehr wichtig, dass ich sofort über den Glauben rede und dass ich gleich das Evangelium verkünde, sondern dass ich erst einmal mich für den anderen interessiere und schaue, was braucht denn der jetzt eigentlich gerade? Was ist ihm wichtig? Und wo gibt es vielleicht denn auch Schwierigkeiten, dass man sie noch nicht für den Glauben öffnen kann? Oder warum denn das bisher, was ganz viele irgendwo immer wieder mal schon mitkriegt haben, einfach noch nicht die Wurzeln und die Früchte bringen hat können? Also diese Liebe zu den Menschen. Und Gott liebt uns ja unendlich. Und ich habe vorhin schon von diesem Mitleid gesprochen, das wir eigentlich auch ein bisschen mit den anderen haben sollen. Mitleid, das kein Verurteilen ist, sondern eher eigentlich eine Geduld. Ein kleines Kind, dem gibt man nicht sofort irgendwie ein Schweinsbraten oder irgendwie sowas, sondern die kriegen erstmal Brei. Und eigentlich ist das auch wieder so ein Bild, wie wir selber sein sollen. Wenn wir merken, der andere, der kann das einfach gerade noch nicht aufnehmen oder annehmen, naja, dann muss ich einfach mein Niveau runterschrauben und überlegen, okay, was hilft denn dem anderen jetzt wirklich, dass er Stück für Stück da reinwachsen kann. Und dass wir nicht gleich von vornherein das Niveau und das Level zu hoch setzen. Ich glaube, das ist auch was leider oft ein bisschen übersehen wird, dass wir zu sehr gleich erwarten und eigentlich nicht die Leute Zeit geben und sie selber wachsen und reifen lassen. Und in dieser Bibelstelle geht es so um dieses Mitleid, wie auch Jesus gelitten hat. Und das war tief emotionale Reaktion, die Jesus da gehabt hat. Er ist ausgestiegen aus dem Boot und hat all diese Menschen gesehen, hat wahrscheinlich viel tiefer auch in ihre Seelen schauen können, was sie wirklich bewegt und was sie wirklich suchen. Und hat gemerkt, diese riesen Sehnsucht, die sie da eigentlich haben. Und dieser Wunsch gilt auch uns, dass wir selber auch diese Sehnsucht in uns erwecken, dass wir mit diesem Blick auch, wie Jesus getan hat, auf die anderen schauen. Jetzt wird es wieder ein bisschen konkreter. Wie effektiv klingt ein bisschen wirtschaftlich oder so, aber was kann ich denn machen, dass das auch irgendwo mehr Frucht bringt? Neben all diesen Dingen, die ich jetzt halt gerade so ein bisschen als Grundvoraussetzung gesagt habe. Genau, haben wir gerade schon gehört. Das kommt später. Also, Grundvoraussetzung ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Dass wir Gott lieben, dass wir ihm unser Leben anvertrauen und dass es uns drängt, diese Liebe, die wir selber erfahren haben, weiterzugeben. Dann zweitens, den Nächsten zu lieben. Drittens, den sehnlichen Wunsch, Menschen zu Jesus zu führen. Und viertens, das Verständnis der Heilsbotschaft oder einfach des Evangeliums. Wer noch nicht so mit der Bibel vertraut ist, versucht es einfach täglich ein bisschen drin zu lesen im Wort Gottes. Wir können da ganz viel selber lernen und es gibt unheimlich viele Stellen, wo damals schon die Jünger in ähnlichen Situationen waren, wie wir uns wahrscheinlich heute oftmals irgendwie fühlen. Und nochmal ein bisschen auf den Philippus zurückzukommen, wie ich es schon gesagt habe, er war der praktisch das Evangelium von Jesus auch verkünden hat können. Also es ist wichtig auch, dass wir irgendwo auch sprachfähig sind, dass wir dieses Evangelium auch weitergeben können. Dass wir nicht nur sagen, naja, Jesus hat uns alle lieb und wir sollen gute Menschen sein, sondern dass wir wirklich auch, ja, innerlich verstanden haben, was denn eigentlich das Evangelium meint. Und es ist echt richtig herausfordernd, das weiß jeder von uns. Und ja, dass wir Antworten geben können auf die Fragen, die die Menschen haben. aber ja, Antworten, die echt irgendwo lebensnah sind, die mit ihrem Leben persönlich was zu tun haben. Genau. Also das wäre jetzt, einen Punkt habe ich noch, wo Jesus die Jünger berufen hat, hat er sie berufen, die Netze fallen zu lassen. Das hat bei denen ganz konkret geheißen, dass sie all ihre Pläne aufgeben haben, dass sie ihre ganze Existenzgrundlage aufgeben haben und sich voll auf Gott im Vertrauen gestürzt haben. Ich glaube, nicht jeder von uns kann diesen Weg so radikal gehen und darum geht es auch gar nicht. Jeder von uns, einfach da, wo er steht, soll Gott nachfolgen und die Netze fallen lassen. Die Netze sind so ein Bild auch für das, was uns manchmal so ein bisschen gefangen hält. In dem, wo wir selber vielleicht in einem Netz gefangen sind und uns noch nicht so öffnen können, wo wir ja vielleicht manchmal auch zu sehr auf uns selber bezogen sind und ja, Schwierigkeiten haben, zum Beispiel über den Glauben zu reden. Ich persönlich habe die Schwierigkeit immer wieder, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich weiß, die sind jetzt nicht alle nur gläubig, dass ich einfach zu meinem Glauben stehe. Das ist bei mir so ein Netz. Und auch da, dass wir wirklich Jesus bitten, dass er uns hilft, diese Netze loszulassen. Genau. Das waren jetzt einfach mal so ein bisschen die Grundlagen. Vieles war sicherlich schon bekannt gewesen, aber nochmal so ein bisschen in geballter Form, was der Auftrag Jesu an uns ist und wo jeder vielleicht so seinen Platz finden kann. Weil es, glaube ich, auch wichtig ist, dass wir nicht nur alle Apostel sind, die irgendwo raus in die Welt gehen, sondern dass wir einfach da, wo Gott uns hingestellt hat, das ist erst einmal unser Alltag, unser Beruf, die Jüngeren, Ausbildung, Studium, dass wir einfach da ganz konkret das leben, dass wir nicht warten bis, naja, irgendwann habe ich den Abschluss oder sonst wie was und dann geht's los, sondern dass ich einfach jetzt da, wo ich stehe, versuche, das umzusetzen. Und jetzt übergebe ich das Wort an die Rosalinde. Wir wollen jetzt einfach ein paar konkrete Möglichkeiten euch auch vorstellen, ein bisschen euch ja, mitnehmen, praktische Übungen machen. Genau.
Vielleicht noch eine Übersetzung zum Wort Evangelisation. Was ist Evangelisation? Das ist Evangelium verkündigen. Was ist das Evangelium? Die frohe Botschaft. Also wirklich das, was Jesus uns gedacht hat, was uns geschenkt worden ist. Und wie die Johannes schon gesagt hat, es geht darum, dass wir zuerst bei uns auch anfangen, neu zu entdecken, was ist es, was bedeutet es. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, indem wir das, diesen Schatz, den wir beginnen zu entdecken oder versuchen zu entdecken oder schon längst entdecken, indem wir den teilen, mitteilen, austauschen, vielleicht zuerst eben unter auch anderen gläubigen Christen, aber auch dann mit anderen Leuten, beginnt es auch zu wachsen. Und die Freude wird größer. Also ich merke, das trägt wesentlich zum Glaubenswachstum bei, dass man über den Glauben spricht, dass man den Glauben eben teilt in die Freude. Jetzt habe ich ein paar Sachen so zusammengestellt, als dazu mit der ersten Seite. Als Grundlage kann man es lesen. Und zwar ein wesentlicher Punkt ist, und das erste Lesen, genau. Also wir können viele Methoden lernen jetzt oder Erfahrungen sammeln, kreative Ideen austauschen, Projekte, Missionen veranstalten. Das ist alles wichtig und gut. Aber was uns immer klar ist, das Wesentliche, macht der Heilige Geist. Wir können niemanden bekehren. Das ist unsere Aufgabe und das können wir auch nicht. Fangen schon mal dort an, dass der Heilige Geist ist, der die Herzen der Menschen kennt. Wir wissen in vielen Situationen nicht, was der jetzt braucht. Vor allem, wenn wir spontan jemanden treffen, mit ihm sprechen wollen. Oder schreibt er noch nicht schon. Er weiß, was den anderen bewegt, also was ihm vorgeht, was seine Wunden sind, was seine Fragen, seine Revolten oder seine Freuden sind. Also was wirklich drin ist, das ist der Heilige Geist. Und wir, unser Part ist einfach, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns da aufmerksam sein lässt, dass wir entdecken, was ist das rechte Wort, was kann man sagen, dass der Heilige Geist uns Impulse dazu gibt. Und das heißt, wir müssen mit dem Heiligen Geist versuchen zu leben, aufmerksam zu sein. Für mich heißt das zum Beispiel, wenn ich morgen aufstehe und sage, Heiliger Geist, nimm diesen Tag, fühl du mich. Und da hat auch jeder auch so seine Schätze, einen Heiligen oder Schutzengel, geh du voraus, bereite die Herzen der Menschen, denen ich begegne und sprich du, mach du was möglich. Oder kleine Therese hilft. Also das ist manchmal auch so eine Lieblingsheiligen, die man so hat einspannt und sagt, geht mit mir. Das kann man während dem Tag sich auch daran erinnern. Genau. Also es ist wichtig, dass man Heiligen Geist bittet, auch die Begegnungen herbeizuführen und dass man eben aufmerksam ist für den Herrn. Das hat auch natürlich mit dem eigenen Beziehung zum Herrn zu tun oder mit Gebet, dass man lernt auch zu hören. Aber wir nehmen oft viel mehr wahr, als wir denken, was jetzt gut ist, was dran ist, und das kann durchaus ein Impuls vom Heiligen Geist sein, also auch in Begegnungen und so. Was ganz wichtig ist in allen Begegnungen, die wir haben, dass wir zuhören. Dass wir hören, was diesen Mensch beschäftigt, was er sagen will. Weil, wie es so schön da steht, wir haben einen Mund und zwei Ohren. Der liebe Gott hat uns einen Mund gegeben und zwei Ohren. Also eigentlich hinhören, was braucht dieser Mensch. Dieses wirkliche Interesse hat Johannes schon erwähnt, wie wesentlich das ist, weil das öffnet die Herzen. Und das Lieben hast du auch erwähnt. Das ist, und mit dem Lieben, es wird mir am einfachsten sich vorzustellen, wie sind uns ja nicht alle Menschen sympathisch. Das ist einfach naturgegeben, wir machen uns schwerer, manchmal machen uns Sorgen. Immer wieder dort auf den Blick kommen, wie schaut denn Jesus diesen Menschen an? Und Jesus hat eine unglaubliche Sehnsucht und Hoffnung für jeden Menschen. Seine Sehnsucht, dass sie zu ihm gehen. Und das hilft uns auch, ein bisschen wegzukommen auch von einem Vorurteil oder einem Urteil oder von der Sympathiegrenze stehen zu bleiben. Wir haben einen Vortrag von Johannes immer so gekommen, was oft unsere Schwierigkeit ist im Evangelisieren, das ist, dass wir den Menschen glauben, wir müssen unsere Idee oder unsere Vorstellung, wie man den Glauben lebt, weitergeben. Also sie sollten in die Kirche gehen, sie sollten beten, sie sollten diesen, sie sollten das. Und dass wir relativ schnell sind, sie irgendwo in der Schulter zu stecken und oder sie zu verurteilen für das so, wie sie leben. Aber Jesus, wenn wir so schauen auf die Ehe, Beispiel mit der Ehebrecherin in der Heiligen Schrift oder verschiedenste Begegnungen in der Heiligen Schrift, der sieht einfach nur mal die Person. Und er schaut sie mit einem ganzen großen, liebenden Blick an. Und er verlangt auch nicht gleich bei jedem, dass das volle Programm lebt, das wir so uns als Christen vorstellen, sondern er führt sich so in dem Tempo hin, wie es notwendig ist. Und das ist auch so etwas, dass wir loslassen von unseren Vorstellungen, wie wir jemanden zu Christus führen oder was es heißt und was es sofort, ja.
Weil wir vorher so geredet haben, von mir geht man mit anderen Menschen um. Gell? Also, wie es an dem Teil, was jetzt der Vortrag auf dem Vortrag hat, in erster Linie, dass man auf den Menschen als Menschen zugeht. Weil es einfach schwierig ist, ich kann nicht so sagen, so ein Redner ist über Glauben oder so, das unterstützt und so. Einfach auf ihn zugehen, ihn lieben oder so, so verstehe ich, wie du das sagst. Also, zuerst mal. Nicht vom Glauben, sondern von den Menschen vor allem haben.
Also es gibt verschiedene Situationen. Also das trifft auf jeden Fall zu. Zum einen mal bei all den Menschen, mit denen wir ständig zu tun haben. Sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, die Studienkollegen so. Da kann mir die Tür ins Haus fallen. Da ist es wichtig, dass ich mit denen zuerst mal lebe, mal bin, mal und ein waches Interesse an ihnen habe und dem teile, auch konkret teile, dass ich sehe, wo mal Hilfe gebraucht wird, wo was. Und, aber auch, wie es, vielleicht kommt auf diese rote Ampel, grüne Ampel, so eine kleine Bezeichnung, dass wir auch mit demütigem Selbstbewusstsein zu unserem Glauben stehen und auch wenn es dran ist, mal trauen, was zu sagen. Ich bringe mal ein Beispiel. Also rote Ampel, das ist dann, wenn wir merken, der andere will jetzt absolut nichts hören vom Glauben. Dann erzähle ich ihm auch nichts, weil dann bringe ich ihn nur zur Abwehr. Aber nehmen wir mal ein Beispiel her. Sie geht jetzt morgen in die Arbeit zurück, hat einen wunderbaren Glaubenstag, bitte wird wunderbar. Hier sind Betstreppen, treffen nette Leute, alles mögliche, ein Eindruck ist da, vielleicht noch eine schöne Gotteserfahrung. Sie gehen heim und am nächsten Tag werden sie gefragt, in der Arbeit, und? Was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich war auf der Leitung, ich war in Offenburg. War ganz nett. Und was hast du gemacht? Ich habe mich mit Leuten unterhalten, wir haben schön gegessen, dann sind sie ins Ausgang, dann sind sie okay. Ja, und was habt ihr euch da unterhalten? Naja, über das Wetter und ein bisschen. Verstehst du, man kann da wäre eigentlich die Ampel grün auch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, ich war so im Glaubenstreffen und wir haben halt so verschiedene Workshops gehabt und wir haben dann eine Mäßigkeit oder was auch immer sie da erzählen wollen. Und dann merken sie schon, sagt der andere, aha, was ein Bischof hat die Mäßig feiert oder und was habt ihr da für Workshops gehabt? Dann kann man weiterreden, dann ist die Ampel auch grün. Und wenn derjenige wieder sagt, ach so schön, und gleich von was anderem anfängt, ist die Ampel auf rot, dann brauche ich nicht nachsetzen. Versteht ihr? Dann hat es keinen Sinn, jetzt zu sagen, hey, aber ich wollte das nicht sagen, weil dann will er das nicht hören. Und dann ist die Zeit noch nicht reif. Dann muss man vielleicht, okay, er weiß jetzt, dass er auf den Baum drin war, das glaube ich mir wichtig ist, das muss man dabei ruhen. Also, das ist in der Vision, im Alter, in der Familie ganz wichtig. Und da gibt es ja auch dieses, die Leute nehmen ja auch wahr, wie wir leben, wie wir sind, wie unser Charakter ist. Und Tom Bosco, das kann ich jetzt nicht mehr wieder, so leben, dass man gefragt wird. So leben, aber wenn wir gefragt werden, dann auch nicht zögern. Und dann gibt es ja auch dieses, im Evangelium, oder gerade steht in Evangelium, immer bereit sein, steht jedem Rede und Antwort, der euch nach dem Grund eurer Hoffnung fragt. Also die Leute spüren schon, wenn uns die Hoffnung trägt. Oder wie oft habe ich das erlebt, in langen Zeiten miteinander arbeiten, die haben so physisch, die Kirche ist immer wichtig, aber sind nicht rangekommen. Und manchmal machen sie sich immer lustig drüber, aber wenn jemand trifft sie alleine, oder es ist gerade irgendein Schicksalsschlag da, dann müssen sie hingehen können. Dann kommen sie nämlich die Leute. Und da ist es wichtig, dass wir selber die Haltung haben, bis jetzt ja schon nichts wissen wollen und was soll's, sondern dieses liebende Empfangen. Und da oben steht ein Satz, der anderen Person helfen, die Gegenwart Gottes in ihrem Leben zu entdecken. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wesentliches. Es sind nicht wir, die ihnen was bringen und geben und das Heil haben, sondern im Grunde ist Jesus, ist Gott schon in jedem Menschen drin und wirkt auch in jedem Menschen. Ob er jetzt getauft ist oder nicht, der Christen eigentlich immer besonders, und ihnen helfen zu entdecken, dass die schützende Hand Gottes über ihnen ist, dass das da und da, dass Gott auch führt. Und was man auch wissen dürfen, das ist, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Gott, auch wenn er es nicht weiß. Weil was suchen die Menschen, wenn sie nach dem Glück suchen? Mit was versuchen sie es zu stoppen? Im Grunde, das dürfen wir wissen, im Grunde suchen sie. Und es geht halt so kleinen Dingen, ihnen zu helfen, zu entdecken, hey, da gibt es etwas, wo wahre Freude steckt. Was ist meine? Und da haben wir auch mehr Zeugnis geben als diskutieren. Was meistens nicht sehr fruchtbringend ist. Manche Leute brauchen es, das ist auch gut, aber muss man selber gut gesettelt sein. Aber manche Leute, also in den meisten Fällen so anfangen zu diskutieren über Bibel oder Kirche oder alles Mögliche, das fruchtet gar nichts. Und es wird alles üblichen schwierigen Themen aufgetischt und man kriegt Kontra, muss redegewandt sein und wir sagen, wir können das gut, ich bin noch nicht so geschickt. Aber was wir immer geben können, und das ist, wenn wir so in ein Gespräch kommen und jemand das sagt, mit meinen Erfahrungen zu geben. Wenn jemand gegen die Kirche schimpft, zum Beispiel, das ist ja häufig, oder das auf Chicken sind, ja, das stimmt schon, das sind alles gut und das tut echt weh. Aber ich kenne Gott sei Dank auch andere Leute und für mich ist die Kirche nicht deswegen wichtig geworden, weil, muss ich sagen, vielleicht wenn ich die Sakramente geschenkt kriege, weil es mir eine Linie gibt oder weil Jesus einfach, weil ich begriffen habe, dass Jesus selber die Kirche liebt und die Kirche ist. Also da kann man in diese Richtung Zeugnis geben, meine Erfahrung. Und in Erfahrung kann man schon Glauben weitergeben. Wie habe ich zum Glauben gefunden? Warum ist mir was wichtig geworden? Was hilft mir in welcher Situation? Und das sind Dinge, die können die Leute nicht sagen, du oder das ist deine Erfahrung, die kann man nicht, du kannst nicht widerlegen, weil meine Erfahrung ist, man kann immer sagen, das findest du nur ein, das können sie sagen, aber im Grunde ist es eine Erfahrung, die man übernehmen kann. Und es ist eigentlich auch das, was die Herzen berührt. Weil sie merken, sie spüren sehr wohl, wenn man was Echtes erzählt. Genau. Und wie wir vorhin mal im Wäsche gesprochen haben, das Gebet ist natürlich, wenn jemand von euch hat gesagt, das Gebet ist etwas sehr Zentrales. Wenn ich auf den Weg gehe, dafür, vor dem Zug einsteige, immer denke ich nicht dran, oder irgendwie, dass ich verbete, Herr, für die Menschen, denen ich begegne, oder wenn ich jetzt ein Telefonat habe, wichtiges. Oder was gibt's? Ich weiß, jetzt geht jemand besuchen, ich stehe vor einer Tür, ich bete für den Menschen, ich bitte zu segnen. Und auch während diesem Gespräch, man merkt manchmal, oh, soll ich jetzt so darauf antworten? Heiliger Geist. Also man hat so einen Stoß gebeten, muss dann mit den Worten hilft, um einfach uns bewusst zu sein, bewusst zu sein, es gibt da jemand, ich muss nicht evangelisieren, Herr, schenk du, wenn du dem berühren willst, dann schenk du jetzt ein Wort. Oder wenn ich es einfach nur zuhören will, manchmal, das unterschätzen wir, manchmal ist es nämlich, wenn jemand so schimpft über die Kirche oder irgendwas in Begegnungen, den einfach reden lassen. Wie oft habe ich es erlebt, wenn wir Hausbesuche gemacht haben oder auf der Straße mit jemandem gesprochen habe, schon spontan. Da kam zuerst mal 10 Minuten Donnerwetter. Dann hat er sein Herz ausgeschüttet, was alles falsch ist, die Füße falsch stehen, bla 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 bla. Und wenn man da in Geduld zuhört und den Ernst nimmt da drin, dann kommt irgendwann der Punkt, und wie machen Sie das eigentlich? Oder was denken Sie darüber? Oder dann ist alles weg und dann kann man selber ein bisschen was sagen. Aber wichtig ist immer, den anderen ernst zu nehmen. Kann ich versuchen, ihm das auszureden und zu sagen, ach, das täuscht ihn, so schlimm ist es gar nicht. Für den ist es total ernst. Oft. Manchmal ist es auch, man versucht da, das alles vorzuschieben, um nicht selber sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Das gibt es ja auch, das merkt aber, es kommt dann halt irgendwie der Punkt, wo man anfangen kann, zu reden. Und dieses ins Gespräch kommen zum Beispiel, Hubert hat schon gesagt, das ist oft über Bagatellen sind. Wenn ich zum Beispiel, wir haben ein paar Missionen auf Hausbesuch gemacht, oder wenn ich meinen Nachbarn einladen gehe für irgendwas, wir haben ein Fest zu Hause, wo ich sie einladen will, dass sie die Atmosphäre mitkriegt, dann interessiere ich mich mal für den Hund, der da ist, oder fürs Kind, oder für einfach meinen sie schönen Blumen da und würden es gern einfach einsteigen auf einer menschlichen Ebene und dann zusammen kommen. Und das sind Fragen, die können Sie mit heimnehmen, ich habe mir ein bisschen Stütze ausgedrückt. Es geht im Grunde darum, dass wir einfach versuchen, die Freude zu teilen, die Hoffnung für uns direkt weitergeben. Und das ist eine Sache von zwischenmenschlichen Begegnungen. So, was uns auch ein Antrieb sein kann, nicht zu schweigen, das ist dieser eine Satz, den ich lese, wenn ich im Himmel ankomme einmal und da ist jemand, trifft und sagt, warum hast du mir nie davon erzählt, wie wunderschön das ist, oder was der Himmel bietet, oder was die Beziehung zu Gott bietet, du hast mir nie davon erzählt, ich möchte es nicht hören, wenn ich ankomme. Also, und schon gerne, ich möchte, dass man nicht ankommen deswegen. Und den Schatz dürfen wir einfach nicht für uns behalten, und den Schatz, wie von diesen Quellen teilen und wechseln. Also ich hätte jetzt auf das, was weil wir jetzt ihre Bedürfnisse, ich habe mit so einer Grundhaltung der Begegnung, nein, das lesen sie einfach selber. Oder es gibt ein Thema, wie kann man denn Zeugnis geben, von sich erzählen, es ist, da sage ich mal ein paar Worte dazu, das gehört zu einer schriftlich, es ist nicht schlecht, wenn man sich selber mal hinsetzt und überlegt, was hat Gott in meinem Leben schon getan? Oder wie habe ich zum Glauben gekommen? Oder wie ist mir der Glaube wichtig geworden? Oder gab es einen vitalen Moment, wo was passiert ist? Dass man es versucht aufzuschreiben, um es selber klar zu kriegen. Dass man selber Übung hat oder einfach auch Antwort geben kann, davon erzählen kann. Manchmal hat man auch so Ereignisse oder wichtige Sachen, wo man sagen kann, sowas vorher, das ist passiert, und sowas nachher. Und das ist auch so zentral, wenn man Zeugnis gibt, nicht ewig sein Leben erzählen kann, dass man zuhören kann. Und wichtige Details sind für mich wichtig, sind aber für den anderen ist gar nicht wichtig, sondern versuchen mit knappen Herzen. Hey, so habe ich auch mal gedacht, und das war die Situation vorher, ich war immer, ich habe Angst gehabt vor der Zukunft, ich wusste nicht, wo das Leben hingeht. Und dann erzähle ich kurz, wie bin ich dem Jesus begegnet, was ist passiert in meinem Leben, wie habe ich begriffen, dass er mich liebt. Und das hat dann meine Zukunft Angst genommen. Ich weiß jetzt, ich bin getragen und bin geliebt. Und so kann man kurz so erzählen. Natürlich erfahren, in welcher Situation man erzählt und so. Das schadet nichts. Vielleicht haben Sie jemanden, wo Sie einfach mal die Zeugnis zuerst mal aufschauen, wenn wir miteinander durchschauen. Was findest du jetzt so wichtig, wenn ich erzähle? Also, wir haben den Studenten, die muss immer das Zeugnis vorbereiten. Ich finde es mit ihnen durch, und das ist wichtig. Das ist der zentrale Punkt. Merkst du, was da passiert ist und was sich verändert hat? Mit ihnen ausarbeiten. Und wichtig ist zusammen, oder überhaupt, wenn wir reden mit den Leuten, keine Kirchensprache verwenden. Wir haben oft so eine Insidersprache. Wir verwenden Wörter, die für die überhaupt kein Begriff sind. Selbst wenn wir über Anbetung sprechen, was ist denn das? Ich gehe so gerne in die Kapelle hinein. Dort beten, es ist so ruhig, es ist so still. Ich merke einfach, dass Gott gegenwärtig ist. Und ich habe auch erfahren oder irgendwann begriffen in dieser Hostie, in dem Stück Brot, ist Jesus da und er schaut mir an und ich schaue ihn an und es ist so wohltuend. Mit der kommen wir hin. Einfach eine andere Sprache suchen. Opfer, Heilige Messe, oft so Sachen. Leute, wir haben immer christlich sozialisierte Umgebung. Wir sind wie viele von uns auch feststellen. Wir können das nicht vereinbaren.
Kinder können auch gar nichts damit mit diesem Gütigen und Gnade.
Ja, Gnade ist ein Wort.
Vorstellen, was das
heißt. Ich meine, wir sollen die Worte nicht aufgeben. Gell? Das wäre auch wieder falsch, aber sie können neu erklärt. Oder Gnade ist ein Geschenk, gell? Geschenk Gottes. Umsonst. Güte, was heißt das genau?
Ich habe es gestern am Freitag gefragt, was heißt denn Liebe eigentlich? Oder was ist denn Liebe? Dann haben gleich die ersten gesagt, küssen und schmusen, gar nicht was Ekliges. Also die Kinder, die haben da oft Vorstellungen und das.
Was die Leute mit dem haben,
gell? Ja, da muss man vielleicht die richtige Sprache.
Und auch ein Beispiel, und vielleicht auch Kinder kann man die Mama sich gern haben.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen geredet, dann machen wir das schon wieder, aber ja, die haben doch Sachen.
Was ich auch merke hier, oder wenn man so ins Gespräch kommt mit Leuten, wenn dann jedem jemand ein bisschen Leid erzählt, Schwierigkeit, der Not, dann auch mal den Mut haben, also oft sage ich, ich bete für sie. Wie nimmst du mit ins Gebet? Das ist auch, die denken an sie oder drück die Daumen, wenn irgendwas ist, ich bete für sie. Prüfung steht bevor, ich bete für dich. Oder mir ist oft so gegangen, wenn Not groß ist, wenn man uns einfach sagt, sind sie einverstanden, wir müssen einfach das Ganze dem lieben Gott anvertrauen, miteinander beten. Es gibt diese Momente, wo man merkt, der andere ist jetzt offen und bereit dafür. Und was dann ganz besonders kostbar ist, wenn man. Sein Beginn ist einem, der vertraut, weiß ich es noch, ein paar freie Worte spricht. Lieber Gott, wir möchten jetzt diesen kranken Mann bringen, den Ehemann von dieser Frau, und bitten dich, dass du einfach da bist, dass du dieser Frau Kraft gibst in dieser Situation. Und dann mit dem Vater unser abschließen, weil das ist wieder vertraut. Es braucht kein ewig langes Gebet sein, aber ich habe so oft gemerkt, diese paar persönlichen Worte des Gebetes, das sind Tränen geflossen, auf einmal das Gespräch erst begonnen. Also das ist nochmal ganz, ganz interessant, wie das die Herzen öffnet. Kannst du mal die Seite nehmen, wo Missionen, da kann man das auch konkret anschauen. Dann war gehen wir rein und dann ist es. Das ist ja nicht so leben. Ja, genau. Einfach noch ein paar. Wir haben den Immunolog, eigentlich hätte ich auch so viel zu sagen. Wir werden uns jetzt vielleicht etwas austauschen. Ja. Und zwar, da geht es einfach verschiedene Mission, Evangelisation ist nicht das Gleiche eigentlich. Mission ist nur schon ein Wort, das man in sehr Missachtung geraten ist. Darum spricht man viel lieber von Neuevangelisation oder Evangelisation. Neuevangelisation heißt eigentlich neu das Evangelium denen bringen, wo schon war. Also nicht erst Evangelisation, Neuevangelisation. Nur zur Worterklärung nochmal. Also wenn jetzt hier wo Mission steht, ist es kein anderer Begriff. Es gibt diese Mission im Alltag, von der ich schon gesprochen habe vorher. Das können ganz spontane, einmalige Begegnungen sein. Wenn es spontane, einmalige Begegnungen sind, so auf der Straße, auf der Zugfahrt oder so, ist es viel leichter, und dann sind wir auch wirklich eingeladen, viel schneller und konkret vom Glauben zu sprechen. Weil, ist auch viel leichter, weil der andere ist frei. Der kann sich das anhören. In der Arbeit ist man nicht wirklich frei, man muss miteinander weiterarbeiten und wird in der Schublade gesteckt. Also man ist nicht so frei, darüber zu sprechen. Und hier kann man ganz offen sprechen. Und wie oft habe ich das gemerkt, dass die schönsten Gespräche zustande kommen. Früher bin ich sehr viel zugefahren, habe viel im Zug mit den Leuten geredet. Das ist jetzt mit der Handyzeit ein bisschen vergangen oder schwieriger geworden, sagen wir es so. Habe aber auch selber gemerkt, dass ich immer öfters, hört bei Zug, dann kann ich das gut lesen und das und das und auch selber nicht so verschließe. Da habe ich gedacht, hey, Wahnsinn, da sind so viele Menschen, ich bin nicht offen dafür, dass Gott da was schenken will. Dann habe ich auch wieder neu angefangen, Herr, das ist meine Entscheidung. Wenn ich jetzt in den Zug einsteige, wenn du mich als Werkzeug benutzen willst, so bin ich bereit. Ich musste mir das dann sagen und dann habe ich das meiste daraus genutzt. Also der liebe Gott, der lässt sich da nicht retten. Und auch zu dem Punkt, ich muss selber auch mich immer wieder neu entscheiden, zum Glauben oder Glauben zu sprechen oder auf Mission zu gehen. Oder das ist nichts, was man in der Tasche hat und es wird leichter und trotzdem immer wieder muss man sich entscheiden.
Ich würde immer die andere Frage aufnehmen, weil jetzt reden wir von über das Reden.
Genau, jetzt reden wir über das Reden.
Ich mache die Worte, ich habe neue Organisation gar nicht mehr. Das kann man sich nur vorstellen können. Aber nur durch mein Beispiel kann ich doch auch ganz viel dem anderen Menschen begeistern oder zeigen, wo ich stehe und dass der vielleicht eine Kuchenbrache mit mir zusammen machen. Also als Beispiel zu geben, das geht in der Familie, das geht bei Freunden, da muss ich auch wenig leisten dafür. Einfach mal da sein und liebevoll sein und der spürt es dann schon.
Genau. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben, in der Familie, dort, wo wir auf Dauer sind, oder? Das erste, was ich jetzt sind die spontanen Begegnungen. Ja. Wo man so auf der Straße mal jemand so trifft oder angesprochen wird oder so, da kann man auch schnell mal was sagen. Oder was frohe Weihnachten wünschen oder je nachdem, ob das jetzt eingebunden ist in eine Mission, wo ich jemanden einlade zu irgendwas, dann kann man konkreter reden. Oder ob ich so einfach jemand begegne. Hoppla, jetzt haben wir einen Dutzend nicht gehabt. Liebe Gott hat uns wieder mal geholfen. Mann, das ist auch so Sprüche, gell?
Ja, das hat uns drin, weil ich mir denke, das ist schon wichtig, weil er hat es hier wieder überschaffen, aber es ist wirklich so, man muss sich wundern, wie manche Leute damit gegenreden, wenn man so spontan ist, weil ich gesagt habe, was sagt die Bild für sich? Ich habe einen Beruf, wo ich ständig mit anderen Leuten zu tun habe, das ist dann von mir, und dann kommt es auch gerade zu den Bildern. Es gibt Menschen, die können diese Zeug, was sie an der eigenen abfragen müssen, das kostet nichts. Aber sie können die Kapelle im Bett ein paar Tonnen sagen. Aber heute noch keiner mit Schirm, weil irgendwo versteht das jeder so eine Frage. Ich kriege keine Ablehnung dafür. Das ist eigentlich die Erfahrung, die ich mir da habe. Wie werden wir erzählt? Weil jetzt, man sagt, jemand ist nicht für einen Krankenhaus.
Was die meisten betrifft, das ist der zweite, in der Familie, am Arbeitsplatz, Uni und so. Und das ist, wie Robert sagt, wichtig, vor allem wie ich lebe, meine Offenheit den anderen gegenüber, meine Hilfsbereitschaft den anderen gegenüber, das Zuhören. Und das ist eine Evangelisation, die echt Ausdauer braucht. Und wir wissen gar nicht, was der Herr alles schenkt und uns alles was tun. Also, ich denke eher bei Hobby, vielleicht. Und ich leite in einer Familie, wo er ist ausgetreten und sie wettert gegen die Kirche. Also, ich kann mit Kirche nicht sehr viel anfangen. Aber Ich habe dann erzählt, was ich beruflich mache. Ich habe ihn eigentlich verschwiegen, dass ich Schwester bin, aber das haben meine Kolleginnen und die haben auch angefangen zu reiten. Jedenfalls, meine Präsenz, ich habe nicht viel über, das war nicht mein Ziel, ich habe nicht über den Glauben gefreut, aber wenn man was fragt, dann habe ich es gesagt. Aber meine Präsenz hat in dem so ein Umdenken bewirkt. Und dann hat er mich dann auch im Rat gefragt und gewirkt und was. Und dann konnte ich reden. Das ist gebetet, dass man das sieht. Also, ich bin jetzt 8 Jahre dort. Es ist so viel passiert in dieser Familie, ich kann es auch gar nicht sagen. Also, es waren viele Schicksalsschläge in der Zeit, wo du dann einfach auch deine Gegenwart zeigen kannst, dein Dasein. Und jetzt ist er so weit, ich trete in die Kirche ein. Und ich glaube, also wenn man ihn kennt, das ist ein wirklicher Wunder. Und das sind so Dinge, das braucht Zeit und Ausdauer. Das war nicht mein Ziel. Also, es war auch ganz gratis für mich, das dort sein.
Also, ich glaube, das war eins auch gerade in der katholischen Kirche viel mehr auf Christus abgehen. Nicht man ist ja als Katholik, ist alles geordnet und. Aber das allererste ist einfach, glauben wir an Jesus Christus, ja oder nein. Von da, ich glaube, in dem Moment ist man Christ, wenn man das tut. Die wenigsten wissen ja dann wirklich, ich bin auch Bescheid. Aber also mir persönlich hilft zum Beispiel auch im Bibel-TV, ich glaube, das kennt sie ja alle, nicht? Im Fernsehen. Und da gibt es diese Amerikanerin, das ist ganz komisch, die Joyce Meyer. Also ich habe bis jetzt noch nie, wenn sie geredet hat, ich konnte immer was rausziehen. Und die macht das so frei, das würde ich sehr empfehlen. Und da geht es nur darum, Glaube an Jesus Christus. Und allen Kirchen, das hat sie.
Also, das ist wirklich zentral. Also, es ist das Zentrale, dass man das geht und die Beziehung zu Christus, das ist das Gottes und das zum Vater hinkommt. Und nicht, dass sie einer Moral entsprechen oder unserer Moral vorstellen. Das, was wir als wichtig erkannt haben, das heißt ja nicht, dass es nicht richtig, nicht gut ist, aber damit kann ich mir dann die Tür zumachen, bevor sie offen ist.
Aber wenn ich das so sage oder höre, dann muss ich aber erst ein Stückchen selber die Erfahrung gemacht haben. Oder aus dem Kinderglauben rausgekommen sein. Wir sind ja alle, wir haben ja eine bestimmte Prägung von unserer Kindheit her oder Berufsleben oder Studium oder wie auch immer. Und dann müssen wir ein Stückchen oder ja selber das erfahren haben, um zu sagen, ja Christus, so ähnlich wie der Bischof gesagt hat, ich sage, das ist nicht der da, sondern das ist mein Jesus. Mhm. Das kann ich aber nicht in Büchern, ich kann das schon lesen, ich kann das auch nicht hören, aber die Erfahrung,
die Beziehung zu diesem Jesus Christus, dass er auch noch lebt. Nicht? Also manche glauben ja wohl auferstanden, das ist ja alles Mumpitz. Aber er lebt ja direkt noch. Nicht? Und dass man das hat eben diese Joyce Meyer auch immer, wesentlich ist das eigene Verhältnis zu Jesus Christus.
Man muss nicht perfekt sein. Also in der Suche kann man anfangen, auch als suchende Fragen und Glaube ins Gespräch bringen. Man muss nicht die Antworten haben, die Perfektheit haben, man kriegt ja auch total viel geschenkt dann. Also das ist auch ein gemeinsames Wachsen. Aber es geht darum, ich kann natürlich nur von den Christen, aber ich kann suchen, ich kann fragen, dann wird überrascht, dass man von uns kommt, zu fragen, wer ist Jesus für dich? Kannst du da weiterleben, wenn du 10 betest? Oder?
Das ist jemand
so fragt?
Ja, schon. Es ist passiert es selbst in diesem Raum, dass man Menschen bewege, dass mir das vor dem Kopf passiert, dass jemand also so total in Gebetskrankheit überhaupt, weil der und wir würden dort einfach nicht selbst, dass es ja nicht nur war. Ich glaube, das ist eigentlich nur mit den Gebetskreisen, mit allen Leuten, aber nicht anders da war. Und dass es einfach um das Wort Gottes geht und man wieder lernt eigentlich. Ich habe das jetzt auch schon gelernt, aber dass das für mich so war, dass mir wichtig war, dass das Wort Gottes ist, unabhängig vom Alter, von den anderen oder Ansehen oder Geschlechter und dann sage ich, also die Geschichte von dem Dorf, da
kommen junge und alte Leute und dann sagen die alte junge Leute, du, die alten Leute, die brauchen, und dann sagt sie mir die Geschichte nicht hören. Und dann bin ich eben da gesessen und halt, ja, okay, ich muss die Geschichte nicht erzählen, dass du die nicht hören magst. Ja, dann hat sie sich immer so verteidigt und dann sagt sie, ja, du kannst mir die Geschichte schon erzählen, wenn es ein Bedürfnis ist. Und dann habe ich gesagt, du drängst das einfach nicht auf. Jetzt auch, ich merke einfach, sicher, wenn ich die Person jetzt so sieht, das ist ja so eine Mauer. Aber irgendwo, wo liegt jetzt der Fehler? Also, ich habe nicht. Habe ich zu wenig zugehört, hätte ich nur schimpfen lassen sollen? Oder wie meins auch so? Also, wo liegt der Fehler? Also, ich habe nicht irgendwie. Da muss eine Verletzung da sein, sage ich jetzt, die so tief ist irgendwie, die ich aber nicht erahnt habe. Und ich auch wieder in meiner Ahnungslosigkeit einfach erzählt habe und jetzt merke ich, stopp, da war irgendwas, habe ich wieder.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht zu sehr urteilen, wie es gelungen ist oder nicht gelungen ist. Also, dass du da. In dem Fall ist nicht was los. Es macht keinen Sinn, wenn sie jetzt nur suchen.
Nein, also meine eigene Antwort ist, es war einfach so, Gott wird der Heilige Geist arbeitet doch weiter einfach. Also, genau. Ich mache jetzt sogar einen Vorwurf oder so, aber es passiert halt einfach sehr oft. Und da denke ich mir, ja, irgendwie hinterfrage ich was, steht bei mir wieder, dass ich immer wieder an so einen Punkt komme, also immer sehr schnell an den Punkt und dann setzt es auseinander und dann steht ein Tod und ein. Und das ist einfach meine große Frage und das ist nicht so, dass die Leute gehen und sagen, so, oh, mein Imker und ach, erzähl mir mal von Jesus und so, ja, das war schön. Aber das ist nicht so.
Meine eine Möglichkeit ist, einfach zu segnen, ja. Die Herren bitten, dass er sich kümmert, loslassen und segnen. Ich meine, was mir oft geholfen hat, wenn ich Ablehnung erfahre, oder? Dass der Papa mal konkret in die Mission geht und von Tür zu Tür oder an der Straße. Es sind ja viele, die kein Interesse haben oder auch manchmal sehr scharf reagieren. Und man, das geht eigentlich gegen Christus, dass er Ehre lebt. Und ich bete für die Menschen, dass sie da erleben. Also einfach auch ein bisschen Distanz kriegen, mit persönlich nehmen. Und trotzdem für die Menschen beten, dass irgendwann eine Tür für die aufgeht. Weil, stimmt, wir wissen nicht, dass das vielleicht so eine Stecke dahinter
ist. Und man merkt es aber erst im Gespräch. Im Verlauf des Gesprächs kommt erst zur Tante, wo der andere steht. Das weiß ich nicht gleich. Das bei jedem. Das merkt man erst im Gespräch. Und irgendwann.
Manchmal tut es sich auch, manchmal nicht. Also manchmal bleibt er auch bei sich. Was?
Bitte, Entschuldigung. Ich möchte gerne ein Bild noch sagen, dass mir persönlich, weil ich ja bei Freikirchen war und dann evangelisch und katholisch jetzt, wenn sie dann das heißt, sie auch der Katholische ist ja so eng und so, und da habe ich mir ein Bild gesagt, wenn ich einen alten Baum habe und ich rinde und wie ich zum Saft komme, dann muss ich bohren. Wenn ich aber draußen an einem kleinen Ast mit dem Nagel kratze, bin ich schon am Saft. Wir sind eben, und ich glaube auch, dass jede Freikirche, also wenn die so alt werden wie katholische Kirche, hätten sie auch so einen Weg. Das ist einfach notwendig. Also nur als Bild. Weil dann kommt man eben auch auf Transformation und auf einmal gibt es Saft.
Wenn da ein Beispiel sein, das neue Leben, wie die Evangelisation, wie die Gespräche, manchmal geht es auch nicht, dass man weiterträgt. Also bei mir kommt zum Beispiel, ich arbeite als Fahrsekretärin, viele Büros lassen Messen abschreiben. Natürlich wird das Thema verstorben oder so. Und ich habe dann angefangen, weil ein bisschen Zeit ist, dass ich, wenn sie dann zum Beispiel gerne lesen willst, dass sie dann anfangen zu fragen, dass sie mir nicht mehr schalten, sage ich, schon eine Tochter verloren. Wie alt war die oder wann war das? Und dann kommt das Gespräch, also muss man auch die Tränen aushalten, die dann kommen und manchmal so machen wir reingehen. Aber dann kommen die geschickt und die wollen erzählen und wollen sagen. Das ist jetzt ein Beispiel, also beim nächsten Abschreiben geht es ja leicht, weil das meistens Leute gehalten sind, aber auch sonst, wenn jemand sagt, was muss ich, was dauert für die Taufe, warum brauchen wir einen Patenschein, warum ist es notwendig? Fangen an zu erzählen und über den Glauben zu reden. Und ich merke, oft ist es gut, einfach weiter zu fragen, und vielleicht auch Fragen zu stellen, die mit Ja und Nein zu beantworten sind. Oder nicht, glauben Sie? Ja, nein. Oder was bedeutet Ihnen denn der Glaube? Also was bedeutet dir das und das? Dann ist das eine Frage, die weiterführt. Also so als kleiner Tipp. Wie soll man die Frage nur sein? Wir haben jetzt eigentlich nur bei Mission im Alltag, wir haben keine Projekte vorgestellt oder darüber gesprochen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht zu kurz gekommen. Ist da nur irgendwie. Es gibt einfach vielleicht so kleine Veranstaltungen, die wir auch so machen, oder was, ich wohne ja mit zwei Schwestern zusammen, das kann man als Familie oder so, wir machen manchmal so ein Fest zu Hause, Party, irgendeinen Anlass, zum Beispiel es kommt Advent, wir machen eine kleine Adventfeier, wir machen sogar draußen, ein kleines Feuer, einen Tee und so an, aber starten das Ganze mit der Gestaltung. Ein Lied zwei singen, ein Gebet sprechen und eine Hinführung auf Weihnachten und dann stellen wir zusammen mit Tee und Keks und das machen wir sogar draußen, man könnte da drin machen oder irgendwas, so Momente schaffen, wo man einander begegnet und eher vor die Nachbarn einladen. Persönlich, wenn es geht. Und das knüpft über Jahre hinweg, das machen wir schon das dritte Jahr, einfach so Beziehungen und Kontakte und das sind so langsame Dinge, das ist vielleicht nicht sehr viel Frucht, aber das ist Beziehungen und Kontakte. Man kann auch ich kann auch ein bisschen Material mitgeben. Aber
dass man vielleicht einfach die Blätter, die.
Genau. Also ich sage, nein. Ich habe dabei, wenn jemand will, wenn man es auf der Straße oder so organisieren will, das ist entstanden im Rahmen von einer Stadtmission, wo wir verschiedene Pfarreien auch animiert haben, so eine lebendige Krippe draußen zu machen, so Krippe aufzustellen, die Leute auf der Straße einzuladen. Ein Gebetsanliegen hineinzulegen, ihren Wunsch ans Christuskind im Gespräch dann, es gibt Wünsche, die kein Mensch erfüllen kann und traue ich sie das zu, kann sie ihm reingeben, dafür wird gebetet dann. Offene Mission auf der Straße und das haben wir mit dem Kreuz gemacht und verschiedensten Sachen. Das sind einfach so ein paar Punkte, auf was man dabei schauen muss in der Vorbereitung, was wichtig ist. Vieles davon ist bei den meisten Missionen unwichtig, aber manches ist doch relevant. Das könnt ihr gerne haben. Dann habe ich einen Zettel, wie kann man ein persönliches Glaubenszeugnis vorbereiten? Oder was ist wichtig dabei? Und auch dieses Lied kann ich evangelisieren, das ist keine Anregung für alle dabei, wenn ihr das mitnehmen wollt. Ja. Weil das ist jetzt eigentlich ein sehr, sehr weites Thema natürlich, gell?
Kurz. Ich habe eine schnelle Frage, weil es gibt jetzt auch dieses Referat für Neuevangelisierung. Gab es da die Möglichkeit, dass man in der Pfarrei da jemand so als Referenten einmal einlädt, der wohnt bei so Aktionen da irgendwie unterstützt, stützend
hilft? Ja, also ich habe jetzt das letzte Jahr im Referat für Neuevangelisierung gearbeitet als Praktikant. Ich darf grundsätzlich sagen, einfach mal die Ingrid Wagner, die wo moderiert hat, oder die Andrea Schwemmer, die wo beim Lobpreis Gitarre gespielt hat, anzusprechen. Es ist da ganz eine große Offenheit da für Leute, die irgendwie was machen wollen. Momentan ist es noch sehr klein, weil es noch recht jung ist, so dass man da immer im Einzelfall momentan noch schauen muss. Aber langfristig ist eigentlich schon das Ziel, dass wenn Leute einfach kommen, dass man dann kommt und in der Pfarrei was anbietet, mal einen Vortrag hält, wie auch immer. Also einfach mal anfragen und dann können die euch am besten konkret dann weiterhelfen.
Weil ich dachte, das so gut finden. Schon, dass die Leute in der Pfarrei sind, da in der Pfarrei mit dabei, aber da sind wir jemand, Referenten von außen wieder mal hinnehmen, ja. So in Kurze geben und wieder mal neue Ideen.
Da gibt es auch Möglichkeiten, so wie miteinander überlegt, wenn Jesus käme, wo würde er hingehen, und aus dem kann auch so damit er vielleicht nur mal situationsbezogen schauen, was braucht das ist ein Land. Oder das wäre auch eine Möglichkeit.
Ich habe eine Offenheit, dass für die Kinder einmal in die Kirche aber neu, also eine Offenheit, eine neue Evangelisierung für offenes Gespräch über Jesus, das ist äußerst schön. Vor allem Das ist aber die neue Evangelisierung, die muss auch die Tradition massieren. Ja. Die Tradition muss betteln dafür, dass die neue Evangelisierung Jüngere, wer das sein kann überhaupt.
Ja, ja, also, weil
das ist so ein Unterschied.
Ja. Klar, das ist Land auch.
Das ist ein Unterschied. Das ist
ein Unterschied, ob in der Stadt oder im Land oder so, wenn es um Projekte geht oder so.
Und vielleicht, wenn man etwas konkret anspricht, kannst du da mithelfen, das. So war zum Beispiel junge Familien, du kennst ja. Sie, da mal irgendwas organisieren, so immer nicht gleich fragen, ja, kannst du wo Jesus sein, sondern also, kannst ja, du das vorher machen und dann da auch kommen, ja. Irgendwie so.
Ich denke, das fängt hauptsächlich im Kleinen an eigentlich. Dass man einfach das, was man selber im Herzen als Idee hat, umsetzt. Egal, ob das jetzt mit der Familie, Kaffee und Kuchen mit ein paar anderen ist, oder dass ich ein paar einlade irgendwo hin. Nur ein Beispiel, wie das Nightfire entstanden ist. Wir waren ein paar junge Leute und haben gesagt, wir wollen zusammen irgendwie miteinander beten, Lobpreis machen und so. Und mittlerweile ist das so groß, dass andere Orte auch gekommen sind und gesagt haben, sie wollen das machen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, nicht überlegen, da und da und da, sondern einfach mal selber sein. Und das, was man am besten kann, mit ein paar anderen teilen.
Ja. Also ich denke, es wäre schon viel gewonnen, zum Beispiel, wenn man vor den Dingen, die wir machen, und die einfach freier beten, also wenn man miteinander betet, wenn es geht dann
zum Beispiel,
das ist so üblich. Oder wir machen jetzt einen Kindernachmittag oder irgendwas, dass man dann halt die angepasste Form immer, gell? Dass man das von Jesus zusammenbaut und wir beten zuerst mal und dann kann alles mögliche folgen und spielen. Also irgendwo, weil es ist doch oft so, ich weiß nicht, wie das erfahrt, dass in kirchlichen Strukturen oder ich sehe es auf den Sitzungen, die wir haben oder so. Man treibt keine Meditation am Anfang mit irgendeiner Geschichte. Also. Aber wirklich beten und den Heiligen Geist mal zu bitten, das erlebe ich selten.
Ja, ich habe es mal in den Freien gefunden, Vorstandschaft jetzt hineingeraten. Und da habe ich gesagt, also wenn wir eine Sitzung haben, dann beten wir vorher am Heiligen Geist. Aber kennen es, aber die anderen, die haben.
Also wir sind zwar im Alltag oft allein in irgendeiner Situation, aber es ist auch gut, sich zum Beispiel gebetsverbunden zu wissen mit anderen. Aber wenn man irgendwas unternehmen oder so, zu zweit, einer betet, einer spricht. Das ist also eine Grundregel, dass man so Sachen nicht alleine macht.
Und das war auch so gut zu tun, also Priester, der hat auch also einen älteren, erfahrenen Bergbauern, dass der mal gebetet hat. Vom eigenen Glauben sich unterhalten und dann hat dieser Bergbauer gesagt, du musst aufpassen, dass sie es nehmen können. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schlüssel, irgendwo die Leute nicht zu überfordern.
Also, wo ich mir denke, ist es so wichtig, wirklich auf das Niveau des anderen sich zu stellen und den anderen da abzuholen. Aber das erfahrt man mit alles erst im Gespräch. Was soll ich
nicht mehr? Ich sage, das war der Ausgang wirklich mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen ihn so sehr. Wir brauchen ihn so sehr. Ja. Er weiß es, was er braucht, und er kann mir die Aufmerksamkeit schenken, das rechte Wort. Das wird mir nicht immer gelingen. Aber
gerade was da vorhin auch gekommen ist mit den Verletzungen, die manche vielleicht haben. Irgendwo ist jeder irgendwie verletzt. Und die Situation da vorhin in dem Gespräch, das war vielleicht nur eine Aussage, die nicht auf sie dann bezogen war, sondern wo der andere einfach so reagiert hat, weil an was erinnert worden ist. Und dass wir da wirklich uns führen lassen vom Heiligen Geist, immer mehr auch versuchen, ihn zu hören, dass wir auch merken, hey, das bin jetzt erstens mal nicht ich, da wäre da was falsch gemacht wird, und zweitens auch schauen, was kann denn das jetzt für eine Verletzung sein, und dann eher vielleicht auch auf die Verletzung zum Schauen, dass die aufgehen darf und dass die heilen darf, damit das andere irgendwo auch durchkommen kann. Weil eine Verletzung führt bei uns Menschen automatisch zu Barrikaden. Und je mehr wir verletzt sind, desto mehr bauen wir Mauern um uns. Und es gibt leider nicht wenig Menschen, die Mauern nicht nur bis zum Hals, sondern bis zum Kopf drüber gebaut haben. Aus Selbstschutz, dass sie nicht wieder verletzt werden. Aber genau das ist eigentlich das Fatale. Und wir dürfen eigentlich daran mitwirken, dass wir ganz vorsichtig anfangen, diese Mauern zum Kratzen und einzureißen.
Zu bedenken, wie lange es dauert, die Mauern wieder aufzubrechen, wenn die schon so dick sind. Es braucht Zeit da und viel Geduld.
Das ist noch teilsames Öl.
Ja.
Ja. Sollen wir mit dem Gebet abschließen, oder? Ja, wir danken dir für alles, was wir miteinander austauschen können und kontinuieren dürfen. Nicht, dass es in unseren Herzen reifen darf, dass du uns alle erneuerst in der Liebe zu dir, in der Freude, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich suchen dürfen, dass wir mit dir auf dem Weg sind. Nicht, dass du uns hilfst, diese Freude mit den Menschen zu teilen. Lass uns kreativ sein, lass uns demütig und mutig gleichzeitig sein. Schenk uns das rechte Gespür für die Menschen. Dich die Aufmerksamkeit. Schenk uns vor allem deinen Heiligen Geist, dass er uns führt, dass er uns wach hält, dass er in den Begegnungen uns vorangeht, die Herzen bereitet und uns bereitet und einfach die Gespräche mit uns. Aber wir bitten dich wirklich, dass in uns zuerst, aber auch in unserer ganzen Kirche, wir neu lernen, die frohe Botschaft weiterzuschenken. Neu lernen, anstiftend zu sein, Menschen die Hoffnung zu bringen, Liebe zu bringen, die uns geschenkt wird, ist ein Sinn. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen.
Im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.